Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallihallo. Wie hat Facebook seinen Newsfeed umgebaut?
Und wie funktioniert der eigentlich?
Und wie will Facebook mit Medien zusammenarbeiten?
Und was macht das Facebook Journalism Project?
Antworten, die gibt's in dieser einen Stunde was mit Medien.
Die erste Meinung.
Die kommt heute von unserer neuen Bundesjustizministerin, von Katharina Barley. Sie äußerte sich zum Cambridge Analytica-Datenskandal. Die SPD-Politikerin, die sprach mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe und sieht es als eine, Zitat, Gefahr für die Demokratie, durch die in den USA offenbar angewandten Wahlkampfmethoden anhand von Facebook-Daten. Es sei laut Barley nicht hinnehmbar, dass Nutzer in sozialen Netzwerken, nochmal Zitat, gegen ihren Willen ausgeleuchtet werden, um sie ganz gezielt mit Wahlwerbung oder Hass gegen den politischen Gegner zu bombardieren. Es müssten klare Regeln gelten.
Die zweite Meinung.
Und die kommt heute von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg. Im Interview mit CNN sagte er:
So, this was a major breach of trust. And I'm really sorry that this happened. You know, we have a basic responsibility to protect people's data. And if we can't do that, then we don't deserve to have the opportunity to serve people. So our responsibility now is to make sure that this doesn't happen again.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien hört ihr? Das Facebookende Medienmagazin.
Und heute Abend, da möchten wir euch wieder einmal zeigen und beweisen, dass bei uns der Spruch, wir bleiben für euch dran, keine Floskel ist, sondern wir als euer Medienmagazin tatsächlich dranbleiben. Und zwar an einem Thema, das uns in den letzten Monaten häufiger schon bewegt hat, hier an der Zusammenarbeit von Facebook und den Medien.
Und da muss man auch schon so ein bisschen sagen, 2018, das ist schon eine große Herausforderung für das soziale Netzwerk. Mark Zuckerberg hat sich in dieser Woche im Interview mit dem Nachrichtensender CNN erstmals ja für den Datenskandal rund um die britische Analysefirma Cambridge Analytica entschuldigt. Wir haben ja auch hier schon bei Deutschlandfunk Nova den ganzen Tag über darüber berichtet. Es gab einige, die sagen, oh, ich hätte mir die Reaktion eher gewünscht, aber auf jeden Fall muss man sagen, für Zuckerberg und sein Team kommt in diesem Jahr noch mehr Arbeit zu, um das Vertrauen der Nutzer und Partner zurückzugewinnen.
Genau das hatte sich Zuckerberg für das laufende Jahr ja ohnehin vorgenommen. So hatte er es im Januar jedenfalls angekündigt und dabei gesagt, er möchte seine Plattform reparieren oder zumindest wieder so attraktiv machen wie in alten Zeiten. Und Zuckerberg hat eben auch angekündigt, künftig mehr Inhalte von Freunden und Familien zu zeigen, Familienmitgliedern. Viele Seitenbetreiber, auch vor allem kleine Blogger bis hin, aber auch zu großen Medienkonzernen, die zeigten sich, wir haben auch hier viele Stimmen gehört, ihr erinnert euch vielleicht, ziemlich verunsichert. Das konntet ihr im Januar bei uns hören und viele Fragen stehen da irgendwie doch immer noch im Raum. Ne? Welche Rolle spielen Medien jetzt eigentlich künftig für Facebook und wie genau funktioniert nun der Newsfeed? Und wie können auch Seitenbetreiber tatsächlich weiterhin ihre Nutzer erreichen?
Jetzt ist schon ein bisschen Zeit ins Land gegangen und wir wollen mal schauen, wie sich das Thema weiterentwickelt hat und blicken heute mal ein bisschen hinter die Kulissen. Und wir interessieren uns natürlich auch auf die Antworten auf genau diese Fragen. Und die bekommen wir heute Abend von Guido Bülow. Er ist Ansprechpartner für Medien und Medienhäuser bei Facebook und heute Abend live bei Was mit Medien. Guten Abend, Guido Bülow.
Guten Abend.
Was steht denn auf deiner Visitenkarte ganz offiziell?
Auf meiner Visitenkarte steht Strategic Partner Manager.
Oh, das klingt sehr gut. Was heißt das konkret?
Das heißt konkret, dass, also erstmal bin ich im Media-Partnerschaften-Team bei Facebook und mein Job ist es im Grunde, Verlagen und Fernsehsendern dabei zu helfen, auf Facebook erfolgreich zu sein. Und ich habe ja selber lange in der Medienindustrie gearbeitet. Ich war zum Beispiel 5,5 Jahre bei der ARD und davor. Übrigens habe ich auch Radio gemacht bei Big FM, 5,5 Jahre lang. Also von daher ist mir das Medium nicht ganz fremd und kennt dadurch auch insgesamt die andere Seite und kann gut auf Verlage und Fernsehsender dann im Grunde genommen auch eingehen.
Wenn wir jetzt aufmerksam zugehört haben und nach dem Ausschlussprinzip vorhin, haben wir auch gehört, du bist kein Pressesprecher für Facebook, sondern wir wollen tatsächlich ja mit dir heute über die Zusammenarbeit zwischen Medien und Facebook reden, wie Journalisten eben auch eure Plattform nutzen können, wie sie darauf arbeiten können. Mhm. Das hatten wir auch schon vor Wochen verabredet, aber jetzt eben die Schlagzeilen zum Cambridge Analytica seit dem Wochenende. Wenn wir darüber doch tatsächlich auch mal zum Beginn mal kurz reden, was sollten denn Facebook-Nutzer da jetzt wissen?
Mark hat sich ja gestern in seinem Facebook-Posting dazu geäußert und ich glaube, da steht eigentlich alles drin und Nur um das mal ganz kurz zusammenzufassen, werden wir drei große Schritte unternehmen. Der erste Schritt ist, dass wir nochmal alle Apps untersuchen, die halt Zugang zu einer großen Menge von Daten hatten. Als zweites werden wir den Zugang zu Daten nochmal rigoros einschränken. Das haben wir schon 2014 gemacht, aber wir werden es nochmal weitermachen. Also beispielsweise, wenn ich drei Monate nicht auf Apps zugegriffen habe, dann bekommt diese App auch keinen Zugriff mehr. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir den Leuten erklären, was mit den Daten passiert oder welche Apps tatsächlich Zugriff auf Daten haben. Das Tool gibt es schon, aber das werden wir dann beispielsweise auch im Newsfeed direkt oben platzieren, sodass jeder auch kontrollieren kann, hey, wer hat eigentlich Zugriff auf meine Daten?
Einige sagen jetzt ja so ein bisschen in der Kritik, oh, das hat jetzt aber einige Tage gedauert, bis Mark Zuckerberg sich geäußert hat. Wie läuft sowas ab?
Ich bin leider nicht in diesem Zirkel involviert, von daher kann ich da keine Auskunft geben. Aber ich gehe davon aus, oder jeder kann davon ausgehen, dass die Geschäftsleitung, also Mark, Sheryl und viele weitere, natürlich die Situation genau angeguckt haben und erstmal analysiert haben, was ist da genau passiert und sich dann entsprechend beraten haben, welche Schritte müssen wir denn als nächstes unternehmen.
Wir haben ja schon eben gesagt, wir wollen mit dir heute Abend über ein anderes Thema, über eine andere Baustelle reden. Die hatte Mark Zuckerberg ja im Januar selber eröffnet. Und zwar geht es darum, den Newsfeed umzubauen, um ihn auch wieder so aus seiner Sicht attraktiver zu machen, wie es vielleicht auch schon früher gewesen ist, indem wieder Freunde und Familie mehr im Vordergrund stehen. Mhm. Und da stellt sich die große Frage auch, wie Medien auf der Plattform aktiv sein können. Aber was war so der Anlass, genau zu sagen, oh, wir müssen unseren Newsfeed umbauen?
Ja, also du hast ganz richtig gesagt, das Update, was wir im Januar ausgerollt haben, das sogenannte Meaningful Social Interactions Update, da geht es im Grunde genommen darum, die Gespräche oder Unterhaltung zwischen Freunden zu priorisieren im Newsfeed. Das heißt, die sind weiter oben als Inhalte, die von Seitenbetreibern kommen. Ganz historisch betrachtet ist die Plattform ja auch gegründet worden, weil sich Leute miteinander vernetzen sollen und erstmal gar nicht an Seitenbetreiber oder es gab früher gar keine Seiten, sondern wirklich nur Profile. Und warum haben wir diesen Schritt überhaupt vollzogen? Naja, das ist, weil wir A, Feedback aus der Community bekommen haben, also sprich von unseren Nutzern, wo wir natürlich immer sehr genau unser Ohr dran haben, wie verhalten die sich, uns regelmäßig auch mit denen austauschen. Und als zweites hat uns auch die Forschung einen Hinweis gegeben, dass Social Media dann für das Wohlbefinden auch gut sein kann, wenn Menschen tatsächlich direkt miteinander interagieren. Beim passiven Konsum von Inhalten ist es hingegen so, dass das ja einen weniger positiven Effekt auf das Wohlbefinden der Menschen hat. Und das waren die beiden Punkte, die wir als Anlass genommen haben, gesagt haben, hey, wir müssen an der Stelle was ändern und haben eben dieses Update dann im Januar letztendlich gefahren.
Jetzt sind wir hier in einem Medienmagazin, deswegen wollen wir neben den Menschen auch nochmal kurz über das andere M-Wort, die Medien selbst reden, also die ja sehr sensibel tatsächlich auch auf dieses Update geschaut haben oder auch immer noch schauen. Was würdest du sagen, heißt denn genau all diese Veränderungen für Medienanbieter konkret?
Naja, für Medienanbieter konkret heißt es, dass sie solche Beiträge oder solche Inhalte auf der Plattform veröffentlichen, die tatsächlich dazu anregen, dass die Menschen auch miteinander diskutieren. Dabei können sie durchaus unterschiedlicher Meinung sein, das spielt überhaupt keine Rolle, so wie wir das auch im normalen Leben sind. Aber dass es eben Inhalte sind, die halt tatsächlich nicht nur zum passiven Konsum anregen, sondern tatsächlich die Menschen dazu anregt, miteinander zu interagieren. Als einfaches Beispiel, wenn ich jetzt ein Medienhaus XY bin und einen Artikel über, ich sag jetzt mal, Amsterdam veröffentliche. Ich sehe den in meinem Newsfeed und ich kommentiere darunter und tagge möglicherweise meine Frau und sage, hey, eigentlich könnten wir doch mal wieder nach Amsterdam, und daraus entspinnt sich dann in dem Fall eine Diskussion zwischen mir und meiner Frau, und die wird dann vielleicht in den Messenger weitergetragen, weil wir nicht alles öffentlich machen wollen. Aber das ist zum Beispiel eine Meaningful Social Interaction, und das sind ganz konkrete Dinge, die ein Medienunternehmen irgendwie berücksichtigen kann oder auch sollte jetzt in Zukunft.
Und das war ja so, dass in der ersten größeren Ankündigung von Mark Zuckerberg gesagt wurde, okay, Marken, Medien, Unternehmen, ihr könnt euch darauf einstellen, dass ihr nicht mehr die gewohnten Reichweiten oder auch Klicks oder Interaktionen bekommt, wie vielleicht bisher, wenn ihr so weitermacht wie bisher. Aber dann gab es ja auch nochmal zwei weitere Hinweise, nämlich einmal, dass erhoben werden soll, was eigentlich ein Qualitätsmedium ist, durch Nutzerbefragungen, die auch sich an wissenschaftlichen Maßstäben orientiert, aber auch, dass es einen Fokus auf lokale Inhalte geben wird. Da gab es noch viele Fragezeichen in der Medienszene, was das alles genau bedeutet. Kannst du die so ein bisschen auflösen?
Ja, also ich versuche es. Das erste Update ist tatsächlich in der Tat so, hat Marc ja auch gesagt, und gerade wenn wir jetzt über News sprechen, dass Newsinhalte von 5% im Feed auf 4% runter reduziert werden. Aber gleichzeitig ist es tatsächlich so, dass wir auch an sogenannten High-Quality-News-Signalen arbeiten, und die haben eine vielfache Ausprägung. Das ist auf der einen Seite das, was du gerade schon gesagt hast, dass wir sogenannte vertrauenswürdige Quellen durch Nutzerbefragung herausfinden wollen und den entsprechend auch, die entsprechend auch höher im Newsfeed ranken wollen. Und dass wir ja auch wissen, dass Nutzer insbesondere Interesse an lokalen Inhalten haben. Also als einfaches Beispiel: Ich bin heute in Hamburg, morgen bin ich möglicherweise in Berlin. Ich würde gerne dann auch wissen, was ist eigentlich in Berlin los, wenn ich dort vor Ort bin? Was gibt es für Veranstaltungen? Was gibt es für aktuelle Nachrichten aus der Stadt? Möglicherweise, das hatten wir gestern übrigens in Hamburg hier, dass der Hauptbahnhof gesperrt wurde und ich dann herausfinden wollte, was ist denn da tatsächlich eigentlich passiert? Also solche Sachen, die in der Nähe passieren, dass wir dort das entsprechend auch höher im Newsfeed ranken werden.
Dieser Newsfeed, wie tickt der eigentlich? Das ist eine Frage, die werden wir uns gleich genauer anschauen, zusammen mit Guido Bülow. Er ist Partnermanager für Medienanbieter bei Facebook und heute Abend unser Gast in einer Stunde Was mit Medien.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
Was mit Medien, das Meaningful Medienmagazin. Und in diesem Medienmagazin, da reden wir heute über ein Thema, das tatsächlich ziemlich meaningful war in den ganzen letzten Monaten. Wir haben immer wieder darüber geredet, über das Verhältnis der Medien zu Facebook. Und heute möchten wir was tun, nicht immer nur über dieses Thema reden, sondern wir reden auch mal mit Facebook über dieses Thema. Und zwar in Person von Guido Bülow. Er ist Strategic Partner Manager, also für die strategischen Partnerschaften zwischen Facebook und den Medienhäusern in Nord- und Westeuropa zuständig, wenn ich es richtig weiß. Und deswegen freuen wir uns sehr, Guido, dass du heute Abend bei uns bist, um genau etwas spezifischer mal auf all diese Fragestellungen mit dir zu schauen.
Sehr gerne, sehr gerne. Ist übrigens Zentraleuropa.
Zentraleuropa. Aber wo hört Europa auf, wo fängt es an? Ist das wichtig? Ich weiß nicht. Es ist auf jeden Fall ziemlich groß, der Einflussbereich.
Es ist ziemlich groß.
Wir lassen das die Algorithmen klären vielleicht. Wir kümmern uns erstmal um eine einfache Frage, nämlich wie der Newsfeed tickt. Das ist bestimmt, ich glaube, da reicht eigentlich unsere Sendestunde nicht, wenn man das wirklich en Detail zerlegt, oder?
Ach, das kann man eigentlich relativ simpel erklären, wie das Ranking funktioniert. Ich meine, da sind mehrere Algorithmen irgendwie am Werk, die letztendlich entscheiden, was ich tatsächlich im Newsfeed, in meinem persönlichen Newsfeed sehe, der ja oft für jede Person, selbst wenn man die gleichen Freunde hat, die gleichen Seiten einem gefallen, tatsächlich bei jeder Person auch wirklich anders ist. Warum haben wir überhaupt ein Ranking? Im Grunde liegt es daran, dass wir ja mehr und mehr Inhalte auf der Plattform haben. Ich meine, jeder von uns hat eine ganze Menge an Freunden, die etwas posten jeden Tag, ob das Artikel sind, ob das Fotos sind, ob das Videos sind. Manche gehen live, teilen 360-Grad-Videos, und das macht dann schon eine ganze Menge an Inhalten aus, die ja man gar nicht innerhalb eines Tages irgendwie konsumieren könnte oder nur sehr schwerlich. Und von daher brauchen wir Algorithmen, die entscheiden oder die Vorhersagen treffen, was denn tatsächlich das Relevanteste auch für einen ist. Und das kann bei dem einen beispielsweise irgendwie das Babyfoto sein, wohingegen bei dem anderen vielleicht irgendwie das Hochzeitsbild ist und als nächstes kommt ein Artikel von irgendeinem Medienhaus. Also man kann sich das so ein bisschen wie ein Inventar vorstellen, was wir dort haben, und wir gucken dann anhand bestimmter Signale, Beispielsweise, wer hat denn tatsächlich dieses Posting abgesetzt? Ist es jetzt jemand aus meinem Familien- oder Freundeskreis? Ist es ein Seitenbetreiber? Wann wurde etwas gepostet? Und noch viele, viele weitere Dinge mehr, die wir uns genau angucken. Und auf dieser Basis treffen wir dann eben Vorhersagen und entscheiden dann, bilden dann eine sogenannte Relevanz-Score und sortieren im Grunde genommen diese Beiträge ein, ranken diese Beiträge, sodass oben das Relevanteste für mich steht.
Das Interessante, glaube ich, ist ja auch so ein bisschen darüber, es gibt ja so viele Spekulationen, wie der jetzt genau gebildet wird, der Relevanz-Score. Gibt es da auch so ein paar Sachen, die du immer wieder hörst und denkst, das ist nicht ganz so richtig?
Oh, da gibt es eine ganze Menge. Die ich immer wieder höre und denke, nein, das stimmt nicht. Allerdings ist es genau jetzt in diesem Moment so, wo ich hier im Radio bin, dass mir natürlich genau diese ganzen Mythen alle nicht einfallen. Es gibt aber eine ganze Reihe davon, die mir mit Sicherheit gleich im nächsten Moment auch schon dann wieder einfallen.
Aber ein Stück weit gehört es wahrscheinlich auch dazu, diese Mythenbildung. Egal wie dieser Mythos aussieht, also Hauptsache es, dieses Mystische hat dieser Algorithmus. Ist auch ein bisschen Markenkern, oder? Ja,
also es sind mehrere Algorithmen, die da am Werk sind. Insgesamt bezeichnen wir das als Ranking. Nur nochmal irgendwie so zum Hintergrund. Ich überlege gerade tatsächlich sehr, sehr stark, was gibt es denn da für Mythen? Ich glaube, was ich zum Beispiel immer wieder höre, hey, wenn ich hier irgendwie einen Linkverkürzer benutze, strafen wir das ab? Oder prinzipiell die Aussage, strafen wir bestimmte Dinge ab? Also ein für alle Mal, wir strafen prinzipiell erstmal nichts ab, weil der Nutzer entscheidet ja darüber, was für ihn relevant ist. Wir strafen nur dann tatsächlich etwas ab, wenn jemand ganz klar gegen unsere Policies verstößt. Beispielsweise, was auch ein großes Thema bei uns ist Feed Integrity. Das heißt, wie wir gegen Falschmeldungen vorgehen, wie wir gegen Clickbaiting vorgehen, gegen Spam vorgehen. Dagegen gehen wir ganz aktiv vor und dann strafen wir an der Stelle tatsächlich auch ab. Ansonsten ist es immer der Nutzer, der letztlich entscheidet, was er sehen möchte. Das heißt, wenn er viel mit bestimmten Medien interagiert, viel kommentiert, viel teilt, dann sind das Inhalte, die sehr, sehr wahrscheinlich viel sehr relevant für ihn sind. Und das sehen wir natürlich und spielen ihm solche Inhalte eher aus.
Vielleicht auch nochmal so als Tipp für Seitenbetreiber. Im Dezember hattet ihr ja auch angekündigt, dass einzelne Postings, die auf Englisch veröffentlicht worden sind über Seiten, wo Engagement-Bait betrieben wird. Und heute gab es dann die Ankündigung, dass es auch auf weitere Sprachen ausgerollt wurde, zum Beispiel auch auf Deutsch. Was passiert da genau?
Genau, also wir gucken uns, also jeder kennt das wahrscheinlich aus seinem ganz persönlichen Newsfeed, das hat er schon mal gesehen. Die Postings von Seitenbetreibern, wo man zum Beispiel irgendwie 10 Freunde taggen muss, um, weiß ich nicht, eine Reise irgendwohin zu gewinnen. Oder wo man eine Auswahl von 4 Bildern sieht und sich für sein Lieblingsbild per Reaktion letztendlich entscheiden soll. Also ein Herzchen geben oder ein Like-Button oder sonst irgendwas. Das sind alles keine nachhaltigen Inhalte. Das Feedback, was wir von unseren Nutzern bekommen haben, ist, dass Nutzer sich dort in die Irre gefühlt fühlen, dass wir auch tatsächlich natürlich sehen, wenn Nutzer irgendwie mit diesen Beiträgen interagieren, möglicherweise auf den Webseiten landen, dass dort möglicherweise auch Inhalte plus Ad-Farming etc., also viele Themen, gegen die wir vorgehen, sich verbergen. Und deswegen gehen wir da ganz aktiv gegen vor. Und da gibt es verschiedenste Arten, ob das irgendwie Votings sind, ob das Reaktionen sind und noch vieles, vieles mehr. Und das haben wir jetzt heute auch für Deutschland ausgerollt.
Das ist also auch das sind jetzt ja mal so ganz beliebt, ne? Wenn man dann mitbekommt, dass Dinge oder Postings, die viele Reaktionen bekommen, viele Herzchen, viele Likes oder Wows oder so, dass die dann halt auch besser ausgespielt werden. Da hat man das ja die ganze Zeit im Newsfeed gehabt, dass dann so Umfragen sind, was ist dein Lieblingswochentag oder so und dann drücke Herzchen für Sonntag oder so. Das waren auch noch so fast die harmloseren Dinge. Und das ist irgendwie auch so ein bisschen immer ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel. Spiel, oder?
Das ist immer ein Katz-und-Maus-Spiel. Also ich meine, wenn wir uns das Thema Spam angucken, ich glaube, dass solange es das Internet gibt, gibt es Spam. Und ich glaube, verschiedenste Anbieter versuchen irgendwie Spam zu bekämpfen und es gibt immer wieder neue Wege. Ich erinnere mich selber, da war ich noch nicht bei Facebook, an ein Phänomen, wo es Bilder gab, Bilder gepostet wurden und dann hat man ins Posting quasi reingeschrieben, drücke L und sei überrascht, was passiert. Was ist passiert mit dem L? Man hat ein Like vergeben. Also alle Funktionen, die wir irgendwo haben, versucht man natürlich auch auszureizen. Das ist wahrscheinlich liegt in der Natur des Menschen und wir müssen dann halt einfach immer wieder gucken, dass wir die Balance dann auch finden, damit quasi die das Nutzererlebnis für unsere Nutzer auf der Plattform eben auch ein gutes bleibt und man nicht von diesen quasi Irreführungen übermannt wird.
Jetzt steht ja vollkommen zu Recht, glaube ich, da wird auch keiner widersprechen, bei euch der Nutzer klar im Fokus. Jetzt bist du ja als derjenige, der die strategischen Partnerschaften zu Medienunternehmen managt, eben aber auch mit noch so einer Spezialgruppe, sage ich jetzt mal, von Nutzern irgendwie in einem engen Kontakt, nämlich ja letztendlich medialen Seitenbetreibern, die auch in den letzten Jahren auch sich stark professionalisiert haben mit Blick auf ihre Präsenz quasi auf eurer Plattform. Was ist denn, wenn du jetzt auch mal tatsächlich schaust, was du dort auch aus den vielen Gesprächen und Kontakten da so aufnimmst, inwieweit fließt das eigentlich auch ein in eure Weiterentwicklung? Also nicht der private User, sondern tatsächlich auch die professionelle Seite der Nutzer.
Ja, wir haben das, gut, dass du es ansprichst, also wir haben vor im Januar 2017 haben wir das Facebook Journalism Project gegründet, um mit den Verlagen gemeinsam über Produkte zu sprechen, über Strategien auf unserer Plattform erfolgreich zu sein. Ein großes Beispiel, das wir seit November testen, was es vorher bei uns nicht auf der Plattform gegeben hat, dass wir beispielsweise digitale Bezahlmodelle der Verlage unterstützen und das seit November jetzt testen, global mit 10, 11 Verlagen. In Deutschland ist es beispielsweise Spiegel, mit dem wir das testen. Und da gibt es diesen regelmäßigen Austausch neben in dieser großen Runde. Aber daneben haben wir natürlich auch viele Einzelgespräche, wo wir beispielsweise dann einfach mit Redaktionen zusammensitzen und den zum Beispiel auch den Newsfeed erklären und zum Beispiel auch erklären, was können Strategien sein, um größere Reichweiten zu erlangen, mehr Referral-Traffic zu bekommen. Also das, was im Grunde genommen auch für die Verlage wichtig ist. Und nur um ein ganz konkretes Beispiel zu geben. Mobil optimierter Content, das ist das Nonplusultra. Ich meine, wenn man sich anschaut, bei uns auf der Plattform, die Nutzer nutzen Facebook fast ausschließlich mobil. Das heißt, wenn ich an Video denke, wenn ich irgendwie an Artikel denke, wenn ich an Bilder denke, muss man natürlich immer vor Augen haben, wie nutzen die Nutzer das eigentlich? Was sind das für Nutzungssituationen, wenn sie in der U-Bahn sind? Und darauf muss ich mich schon ein bisschen einstellen und dann entsprechend die Inhalte auch so entsprechend konfektionieren.
Was sind deine drei Tipps an Seitenbetreiber, wenn sie jetzt so ihre Strategie ins Jahr 2018 pushen wollen?
Also tatsächlich mobil optimierte Inhalte, das ist nach wie vor, glaube ich, etwas, wo viele Seitenbetreiber noch nicht den Status quo erreicht haben, den man haben könnte.
Das heißt also, ihr guckt euch auch an, nicht nur, wie ist das Posting, sondern auch, wie sieht die Seite dahinter dem Link aus, wenn es ein Link-Posting ist?
Wir gucken uns das in Teilen an. Wir gucken uns beispielsweise Ladezeiten an. Also wenn Seiten, ich sage jetzt mal, sehr, sehr langsam laden, wo wir, glaube ich, hier in der Region jetzt weniger ein Problem haben, aber wo es vielleicht andere Regionen gibt, wo es ein bisschen länger dauert, das ist durchaus ein Signal, was wie viele andere Signale auch in die Relevanz eines Postings mit einspielt. Natürlich gibt es an der Stelle auch ein Produkt wie beispielsweise Instant Articles, um das zu beschleunigen und mobil zu optimieren. Aber prinzipiell ist es ja immer eine Nutzerentscheidung. Wenn der Nutzer sieht, irgendwie, das ist eine tolle Erfahrung, wenn er das Video ohne Ton gucken kann, beispielsweise auf seinem Mobilgerät und ich sage jetzt mal, das quadratisch sieht und sofort quasi damit fast bildschirmfüllend auf seinem Smartphone hat, dann ist das ein ganz klarer Vorteil gegenüber 16:9, wo ich mein Handy erstmal drehen muss. Das machen die wenigsten Nutzer. Also mobil optimierter Content, würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein etwas, worauf die Verlage oder insgesamt die Medien sehr, sehr stark gucken sollten. gerade jetzt auch im Hinblick auf das neue Update etwas, dass man sich auf tatsächlich qualitativ hochwertige Konversationen auch beschränkt? Also die Leute wollen ja mit einem reden. Es ist ja keine Einbahnstraße. Und wenn sich Diskussionen entspinnen, auch dort irgendwie reingehen. Ich meine, wenn sich jemand die Mühe macht, mit jemandem zu sprechen und zu interagieren, das nicht einfach nur laufen lassen, sondern tatsächlich da reingehen, damit macht man sich natürlich auch, kann man sich Markenbotschafter aufbauen. Und ansonsten, was wir immer wieder sehen, was auch funktioniert, aber da muss man halt tatsächlich, eignet sich nicht für alle Inhalte, aber Gruppen ist schon ein Thema, was sich global immer weiterentwickelt. Das eignet sich nicht für jedes Thema, aber in Gruppen sind die Interaktionen zwischen Menschen auch, haben nochmal eine andere, gehen nochmal auf ein anderes Level, als es auf Seiten passiert.
Lass uns darüber gleich noch weiterreden, genau darüber, welche Rolle auch Gruppen tatsächlich für Medien oder auch Journalisten spielen können. Guido Büdo, Mitarbeiter von Facebook, bleibt weiter bei uns und wird uns genau diese Frage hoffentlich gleich beantworten können.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien?
Was mit Medien? Das soziale Medien, verstehende Medienmagazin hier bei Deutschlandfunk Nova.
Wir reden heute über Facebook, mit Guido Bülow, der dort Strategic Partner Manager ist und die Kooperation mit Medienunternehmen von Facebook betreut. Und wir haben gerade schon kurz darüber gesprochen, über das Thema Gruppen, das an Bedeutung gewinnt. Und wir fragen uns schon so ein Stück weit, Gruppen kann man jetzt eigentlich pauschal sagen, das ist für jeden was, für wen macht das Sinn, welche Möglichkeiten gibt es da? Ich weiß, seitdem ich da mit Daniel drüber rede, trägt er so eine These vor sich her, dass er sagt, eigentlich so mittelgroße Facebook-Seiten, die ja vielleicht doch jetzt stärker auch über deutliche Rückgänge ihrer Reichweiten berichten, für die wäre das doch vielleicht was, eine Gruppe, viel spannender. Zum Beispiel ein Reiseblogger oder einen Fachblog, also wo man sagt, ich habe da eine sehr speziell interessierte Teil-Community, die findet sich doch viel besser in der Gruppe wieder. Ist das so ein Ansatz, der funktionieren könnte?
Du hast mir zugehört, Herr Peyer. Das finde ich
schon mal sehr, ausnahmsweise habe ich dir zugehört. Ja. Ausnahmsweise.
Darf ich darauf antworten?
Aber soll
ich darauf antworten? Ich wusste jetzt nicht, ob ich schon gefragt habe.
Wir monologisieren manchmal so vor uns hin.
Das ist vollkommen in Ordnung. Nein, also ich glaube, Gruppen sind nicht nur für Blogger, nicht nur für mittelgroße Medien, sind auch für große Medien oder auch für lokale Medien relevant. Jeder nutzt Gruppen. Wir haben in Deutschland 21 Millionen aktive Gruppen. Insgesamt sind 1 Milliarde Menschen irgendwie in Gruppen organisiert oder nutzen Gruppen. Und das geht halt von Gruppen, die sich zum Beispiel irgendwie zu Verkehr austauschen, die sich über Gesundheitsthemen austauschen, Mama- und Papa-Gruppen, also quasi über Alltag sprechen oder Probleme, die halt Männlein oder Weiblein haben oder aber irgendwie über sich über Neugeborene austauschen, wenn es irgendwie Familiengruppen sind. Also es gibt verschiedenste Gruppen, wo sich, glaube ich, für jeden etwas anbietet. Also da ist, sagen wir mal, das große Familienmagazin von einem großen Verlag kann sicherlich in Gruppen Mehrwert finden. Ja.
Also ich glaube ja so als einzelner Journalist ist es natürlich spannend, gerade zum Beispiel angenommen als Lokaljournalismus, ist es spannend, in Lokalgruppen unterwegs zu sein, um Themen mitzubekommen oder auch um vielleicht mal Protagonisten zu recherchieren und so. Aber das macht man ja eher so persönlich. Aber jetzt einfach so als großes Medium jetzt einfach zu sagen, hey, wir sind die Tagesschau, wir machen jetzt eine Tagesschau-Gruppe, ich glaube, das ist nicht der richtige Weg, ne?
Das ist nicht der richtige Weg. Also man muss schon sein Thema finden, wofür man steht. Und ich glaube, jedes Medium steht für ein bestimmtes Thema, mindestens für ein Thema, und kann sich dort als Experte beweisen. Also wenn ich jetzt beispielsweise an die Tagesschau denke, gibt es meinen ehemaligen SWR-Kollegen, der in Karlsruhe sitzt am Bundesgerichtshof und beispielsweise dafür eine Gruppe machen könnte und sagen wir mal sich als...
Also so thematische Gruppen.
Sehr, sehr thematisch, aha, genau. Und sich zu Rechtsthemen beispielsweise austauschen könnte. Also das wäre beispielsweise denkbar. Das ist auch nichts, was irgendwie zeitlich begrenzt ist, sondern ja auch dauerhaft ist. Darauf sollte man natürlich schon achten, dass Gruppen auch dauerhafte Themen repräsentieren, weil ich glaube, Gruppen muss man ja auch ein bisschen längerfristig aufbauen, und es macht dann keinen Sinn, ich sag mir jetzt mal, eine Bundesgartenschau zu begleiten, die in der Region vielleicht nur sagen wir mal, einmal stattfindet und dann in der nächsten Region ist. Und,
ja. Oder vielleicht, um es mal so praktisch für uns zu verstehen, also Deutschlandfunk Nova hat eine super laufende Facebook-Seite. Jetzt unsere eigene kleine private Herr Perler und Daniel was mit Medienseite läuft neuerdings nicht mehr so gut. Mhm. Und würde es da eher so Sinn machen, wir sagen so, hey, wir haben ein Magazin für junge Medienschaffende oder für Leute, die schon in den Medien sind, aber sich weiter fortbilden wollen, dass wir dann für die so eine was mit Mediengruppe machen.
Auch das würde sich anbieten, natürlich. Ich meine, ihr könnt ja beispielsweise, das, was du gerade auch gesagt hast, zum Lokaljournalisten, auch ihr könnt ja diese Gruppe auch erstellen, um euch mit Interessierten auszutauschen, um Themen zu recherchieren, um vielleicht auch Gesprächsgäste zu akquirieren, die eine bestimmte Meinung zu Themen haben. Also klar, bietet sich das auch da an. Und ich bin sicher, wenn man jetzt auch länger darüber nachdenkt, dass einem noch andere Dinge einfallen, für dass diese Gruppe dann auch sinnvoll wäre.
Wenn ich jetzt als aufmerksamer Social-Media-Redakteur eines, sagen wir mal, lokalen Mediums gerade dir sehr gut zugehört habe und denkst so, Gruppen könnte ich vielleicht mal ausprobieren. Ich suche mir meine Themen. Was muss ich dann noch wissen? Also über das Betreiben einer Gruppe auch. Das kann ich ja nicht genauso machen, wie ich eine Seite betreibe.
Also ich glaube, wichtig ist erstmal, dass Gruppen und Seiten auch miteinander verknüpft werden können. Also damit kann man dann auf jeden Fall auch schon mal Synergien schaffen. Insgesamt ist es natürlich schon so, dass du bei Gruppen, sagen wir mal, der Aufwand sicherlich auch höher ist, weil Menschen sich, sagen wir mal, noch intensiver in der Gruppe austauschen. Das heißt, der Bedarf, mit den Leuten dort auch zu interagieren, ist natürlich auch wesentlich höher. Von daher muss man sich natürlich immer die Frage stellen, investiere ich diese Ressourcen dort hinein? Wie gesagt, ein potenzieller Gewinn kann an der Stelle sein, dass ich Themen generiere, Experten generiere und somit halt auch aus Gruppen neue Inhalte erstellen kann.
Es gibt ja noch so ein anderes Thema, wenn man mal darüber spricht, so selber als Journalist auf Facebook unterwegs zu sein, um da auch vielleicht so seine eigene Community aufzubauen oder so. Die Frage, mache ich ein öffentliches Profil oder betreibe ich eine eigene Seite? Wie würdest du die beantworten?
Die Frage spiele ich ehrlich gesagt immer wieder zurück, um es ganz offen zu sagen, aus mehreren Gründen. Ich glaube, beides hat seine Vor- und Nachteile. Wenn ich eine Seite bin, habe ich natürlich Zugriff auf Statistiken, was ich mittlerweile auch auf dem Profil habe, aber erst ab einer bestimmten Größe. Ich habe aber beispielsweise als Profil kann ich natürlich Menschen auch direkt anschreiben. Als Seite kann ich das nicht. Ich kann auf Nachrichten reagieren, aber nicht proaktiv jemanden anschreiben. Und so sind so ein paar Sachen, die quasi Vor- und Nachteile mit sich bringen, wo man immer dann auch entscheiden muss, hey, will ich das eigentlich oder will ich das nicht? Plus natürlich, bei einer Seite ist alles öffentlich, im Profil habe ich natürlich bei jedem Posting kann ich sagen, okay, das ist öffentlich oder das ist für meine Freunde. Also muss man ganz individuell entscheiden und kann man nicht so pauschal sagen, dass für den einen Journalist eine Seite oder aber ein Profil irgendwie die bessere Lösung wäre.
Ich überlege gerade.
Es gibt auch, ich hake da noch mal ganz kurz ein, es gibt tatsächlich auch bei uns wir haben im Rahmen des Facebook Journalism Projects auch tatsächlich Kurse für Journalisten, die wir anbieten, um in den Produkten auch fitter zu werden. Weil es gibt ja schon eine ganze Reihe von Dingen, die wir haben, ob das irgendwie Sicherheit für Journalisten ist, ob das irgendwie insgesamt, wie man live beispielsweise nutzt und viele andere Dinge. Und wir haben auch eine Übersicht, wo man sehen kann, okay, welche Vorteile bringt eine Seite mit sich und welche Vorteile bringt ein Profil mit sich. Auf so einer Seite übersichtlich aufgelistet, dass man sich damit eigentlich ein ganz gutes Bild machen kann, was ist eigentlich für meinen Zweck irgendwie am besten geeignet.
Und gut, dass du es nochmal angesprochen hast, darüber sollten wir gleich auch nochmal reden, über das Facebook Journalism Project, was das genau macht und wie da einzelne Medienmacher so ein bisschen was rausziehen können für ihre Arbeit in sozialen Netzwerken, klären wir gleich mit Guido Bülow von Facebook hier live bei Eine Stunde Was mit Medien.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde, was mit Medien?
Was mit Medien? Das gruppenfreundliche Medienmagazin hier bei Deutschlandfunk Nova.
Und nicht nur das, sogar das journalistenfreundliche Medienmagazin. Und das ist ja etwas...
Es ist auch nicht selbstverständlich.
Nein, das ist nicht selbstverständlich. Nein, lass uns aber tatsächlich über, da reden wir ja im Grunde schon die ganze Zeit, über das Verhältnis von Medien und Facebook. Guido Bülow von Facebook ist weiter bei uns. Und wir haben jetzt zwei, dreimal schon so als kurzes Blitzlicht das Facebook Journalism Project angesprochen. Erklär uns doch aber nochmal etwas grundsätzlicher. Was genau macht Facebook mit diesem Projekt?
Also im Facebook Journalism Project arbeiten wir intensiv mit Verlagen zusammen. Aber auch nicht nur mit Verlagen, sondern auch mit Journalisten. Und es gibt drei Säulen, die das First Read Journalism Project umfassen. Das erste ist das gemeinsame Entwickeln von neuen Produkten, News-Produkten. Das beispielsweise, das vorhin schon angesprochene, die Unterstützung von digitalen Bezahlmodellen direkt auf Facebook ist zum Beispiel ein Ergebnis davon. Das zweite sind, dass wir Training und Hilfsmittel für Journalisten anbieten. Crowdtangle ist beispielsweise so ein Tool, was wir seit 2017 Verlagen und Journalisten zur Verfügung stellen, um beispielsweise, ob das auf Seiten oder in Gruppen ist, auch Research zu machen und auch selber zu sehen, wie funktionieren eigentlich meine Seiten, was ist erfolgreich, was ist weniger erfolgreich und noch viele weitere Dinge mehr. Und der dritte Punkt sind tatsächlich Training und Tools tatsächlich für die Nutzer auf unserer Plattform. Und das sind Dinge wie beispielsweise die Falschmeldungsbekämpfung, die Bekämpfung von Clickbaiting und vielen anderen Dingen, wo wir, ich erinnere mich an beispielsweise Februar letzten Jahres, wo wir oben im Newsfeed eine Meldung hatten, wie kann ich beispielsweise eine Falschmeldung erkennen? Also im Web allgemein. Also 10 einfach ganz praktische Tipps. Und das sind so die drei Bereiche, an denen wir arbeiten. Es steckt noch viel, viel mehr dahinter, aber das ist so mal als Beispiel, dass man dafür ein Gefühl bekommt.
Das heißt, wo kann ich als Journalist schauen, um mich da auch vielleicht so ein bisschen aufzuschlauen?
In unserem Mediablog findet man dort eine ganze Reihe von Informationen, also media.fb.com und dann /blog, beziehungsweise media.fb.com und dann sieht man auch schon direkt den Blog.
Jetzt hast du das Bekämpfen von Falschmeldungen gerade schon angesprochen. Fake News, ein Thema, was auch hier bei uns bei Was mit Medien als Gegenstand der Berichterstattung natürlich nur ein großes war im vergangenen Jahr. Da haben wir auch drüber gesprochen, über ja, eure Bemühungen, auch Medien als Partner mit ins Boot zu holen, eben was quasi ja, die Reduzierung von Fake News angeht. Wie ist da der Stand momentan?
Ja, wir sind in verschiedensten Ländern aktiv, arbeiten mit verschiedensten Partnern dort zusammen. Also in Deutschland beispielsweise, in Italien sind wir gerade gestartet. Wir haben Niederlande, Frankreich, USA und einige andere Länder, die noch jetzt in den Startlöchern stehen, wo wir tatsächlich dann auch das Fact-Checking zusammen mit Partnern machen werden. Und im Grunde genommen geht es darum, dass die Arbeit der Fact-Checker auch dazu beiteragt, sogenanntes Machine Learning tatsächlich auch zu verbessern, um, sagen wir mal, das, was ganz offensichtlich falsch ist, in Zukunft auch schneller und besser erkennen zu können, weil wir, sagen wir mal, das, was die Menge, die an Falschmeldungen tatsächlich draußen im Internet allgemein unterwegs ist, ich glaube, das werden nie alle Journalisten dieser Welt quasi checken können, weil da tatsächlich so wahnsinnig viel unterwegs ist. Deswegen muss es eine Mischung aus Algorithmen sein, die dort helfen, die trainiert werden von Journalisten, aber auch gleichzeitig Journalisten, die immer wieder das kontrollieren und nochmal selber Hand anlegen.
Jetzt hat ja schon allein die Ankündigung von Mark Zuckerberg, auch den Newsfeed umzubauen, auch unter den Medien natürlich eine große Debatte ausgelöst. Immer mal wieder ist das auch so ein Thema, das Verhältnis zwischen Facebook und den Medien. Oft auch wird das sehr emotional geführt. Wie nimmst du das wahr? Oder was denkst du manchmal, oh, das läuft aus meiner Sicht dann doch immer schief. Eigentlich müsste man das vielleicht anders betrachten.
Ja, also ich glaube, wenn man sich jetzt beispielsweise dieses Update anschaut, was wir im Januar gemacht haben, natürlich kann ich verstehen, dass da eine gewisse Aufregung da ist, aber es ist ja, wenn man zum Beispiel mal meinen Job auch sieht und insgesamt das Medienpartnerschaften-Team, also es würde dieses Team ja nicht geben, wenn wir ein großes Interesse daran hätten, mit Verlagshäusern oder Medien insgesamt zusammenzuarbeiten. Also von daher kann man, glaube ich, sicherlich bestimmte Dinge auch ein bisschen entspannter sehen, aber natürlich verstehe ich auf der anderen Seite auch die Aufregung, aber wir sind genau dafür da, um eben mit den Medien weiter zusammenzuarbeiten und ja, im Grunde diese Ängste auch dann zu nehmen.
Jetzt dieser aufgeregte Start ins Jahr 2018, dazu das Cambridge Analytica-Thema jetzt im März. Wie hoffst du, geht's weiter in diesem Jahr?
Naja, wir haben eine sehr ambitionierte einen sehr ambitionierten Anspruch, den wir den Mark ja auch zu Jahresbeginn irgendwie genannt hat. Die verschiedensten Feed-Integrity-Maßnahmen auf der einen Seite, also um Falschmeldungen, um Clickbaiting und viele andere Dinge bekämpfen zu wollen. Auf der anderen Seite, um eben den qualitativ hochwertigen Journalismus weiter zu fördern, A, durch die Updates, die wir mit dem Newsfeed machen, wie beispielsweise in den USA ja schon geschehen, oder mit Local, um dort lokale Inhalte weiter hervorheben zu können. Aber gleichzeitig nicht nur das zu machen, das, sagen wir mal, neue Reichweiten und Referral-Traffic zu schaffen, sondern tatsächlich auch zu gucken, wie können wir weiter die Verlage mit ihren Businessmodellen auch unterstützen. Also, und da ist an erster Stelle sind es die digitalen Bezahlmodelle, die wir da unterstützen, aber auch andere Dinge, an denen wir arbeiten. Breaking News ist beispielsweise so ein Thema.
Was passiert da?
Naja, wir testen gerade einen sogenannten Tag, also dass man sagt, okay, diese Meldung ist jetzt Breaking News, bekommt dann eine entsprechende Auszeichnung am Beitrag und wird ja dann ganz normal, ganz klassisch als Beitrag ausgespielt, aber eben mit dieser Auszeichnung, ob das jetzt ein Artikel ist oder ein Live, spielt an der Stelle keine Rolle. Und wo wir schon sehen, dass es von den Nutzern sehr, sehr gut angenommen wird. Wir müssen halt auch gucken, dass wir ja da ein bisschen mehr Erfahrung sammeln, gemeinsam mit den Verlagen, was man mit dieser Auszeichnung denn tatsächlich in Zukunft weitermachen kann.
Ich habe jetzt noch eine Frage zum Abschluss an dich, Guido. Wenn ich jetzt meinen Newsfeed durchscrolle und irgendwann mal mein komplettes Inventar vom Algorithmus ausgeworfen wurde, was kommt denn dann am Ende?
Nichts. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe noch nie so weit gescrollt. Hast du es schon mal gemacht?
Ich fange mal an. Und vielleicht werde ich dann auch fertig bis zur nächsten Woche, wenn es dann die neue Ausgabe gibt von Eine Stunde was mit Medien. An dieser Stelle sage ich herzlichen Dank, Guido Bülow, zuständig bei Facebook für die Partnerschaften mit Medien. Und du hast uns heute Abend hier besucht und mal einen Blick hinter die Kulissen gegeben, auch was sich jetzt für Journalisten und Medien in den nächsten Monaten so ändert. Danke für deinen Besuch.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Herr Pähler.
Ja, ich fange jetzt auch an zu scrollen.
Okay, dann scrollen wir mal und wir werden euch dann kommende Woche berichten. Wieder um Donnerstag 20 Uhr, eine Stunde was mit Medien. Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.